Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! People, Purpose, Profit, der P hoch 3 Live Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Heute spreche ich mit jemandem sozusagen als HR-Quereinsteigerin von HR-Quereinsteigerin zu HR-Quereinsteiger. Bei mir heute zu Gast ist Toygar Çınar. Und ich freue mich total, dass das geklappt hat und hol ihn gleich mal rein. Hallo Toygar, schön, dass du da bist. Trotz Hitze und trotz zerfließenden Temperaturen.
Frag nicht. Vielen Dank für die Einladung. Bin gerne da, trotz 34 Grad und Sonne und Leinenhemd, was schon durchnässt ist.
Ja, aber du siehst super frisch aus.
Gebe ich gerne zurück. Sehr charmant, wenn das schon so beginnt.
Ja, ich habe dich gerade anmoderiert als Quereinsteiger, genauso wie ich im Bereich HR. Und wir haben diesen Talk ja so ein bisschen unter das Motto gestellt: Die Spielregeln verändern sich, ihr seid die Game Changer, du bist der Game Changer, auch in deinem Podcast, dein Podcast heißt ja genauso und du kommst aus einer ganz anderen Branche, du kommst aus dem Banking- und Finance-Bereich, hast sehr viel Erfahrung im Bereich Sales, warst dort lange tätig und deswegen meine allererste Frage an dich, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich machst?
Danke, das stimmt alles, ja. Ich komme ursprünglich aus dem Banking, davor war ich sogar mal Controller als Student und irgendwann bin ich ins Banking gegangen, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hatte das Glück, sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen zu dürfen und können und ich habe so mein Leben lang eigentlich nie so, vieles so auf dem Weg gemacht, ne, das hat dann immer gepasst, dass ich dann gesagt habe, ich mache das mal on the fly und irgendwann hatte ich die Chance, ein Team aufzubauen. Und habe mich dann darum gekümmert, bin dann zur HR, habe gesagt, hey, wir wollen ein neues Team aufbauen für eine bestimmte Sparte in der Asset Finance. Und da wurde ich so ein bisschen übergangen, das gefiel mir gar nicht. Und die HR hat dann gesagt, so ja, das kriegen wir hin. Und dann haben sie es nicht hingekriegt, wofür die Kolleginnen und Kollegen gar nichts konnten, weil das halt neue Anforderungen war. Also durfte und sollte ich mir Headhunter suchen. Und wie das halt so ist, habe ich die Top 5 in Deutschland kontaktiert, die mir dann alle ganz tolle Sachen erzählt haben, ja, wen ich bräuchte, mit welchen Anforderungen und so weiter. Und niemand hat mich aber gefragt, wen ich haben möchte. Und an dem Tag, das muss 2008 gewesen sein, oder 2007, 2008, 2009, irgendwie sowas, da habe ich gesagt, nee, das kann ich besser, das mache ich auch irgendwann mal. Und dann kamen so die ersten Profile, dann kamen Profile von Headhuntern, konntest du alle in die Tonne kloppen. Ich habe dieses Pricing nicht verstanden, dass sie dann immer gesagt haben, wir nehmen x Prozent vom Gehalt. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn, wenn das Gehalt höher ist, als was wir hier besprechen? Dann haben die gesagt, dann nehmen wir eine höhere Provision. Das finde ich nicht so gut. Ihr tut ja jetzt nicht so viel dafür. Ich meine, man kann darüber streiten, wie Immobilienmakler ihr Geld verdienen, aber Fakt ist, wenn es um Menschen geht, ist es dann doch anders. Und dann ging es halt nicht und dann war ich irgendwann in der HR und habe dann nachgefragt und dann haben sie mir irgendwelche Profile dargelegt von Leuten, die waren alle fachlich super, alle. Das waren aber menschlich, war das nicht so das, was ich haben wollte, weil die auch nicht zueinander gepasst haben. Also fachliche Leute zusammenzubringen, die nicht zueinander passen, bringt nichts, weil du dann keine Gruppendynamik und Teamstruktur kriegst. Also habe ich das wie immer auf eigene Faust gemacht, habe dann 4 Leute gefunden, die allesamt bei uns in dem Bewerbungsprozess durchgefallen wären. Und das wurde die erfolgreichste Abteilung dieser Bank. Und hatte aber das Glück, und das darf man jetzt auch, muss man auch sagen, ich hatte den Vorstand hinter mir, der immer schon gesagt hat, ja komm, mach dein Ding. Wenn es schief läuft, dann stehst du dafür gerade. Und wenn nicht, dann gucken wir mal. Und ich bin dann rüber zum Vorstand, habe gesagt, so und so und so. Haben sie sich Ergebnisse angeguckt und gesagt, okay, offensichtlich funktioniert es. Dann, danach haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt mit der HR und dem Vorstand haben gesagt, wir setzen neue HR-Prozesse auf. Und ich habe mir das damals schon vorgenommen und war davon überzeugt, dass wenn wir mit Menschen arbeiten und Menschen fürs Unternehmen suchen, ab einer gewissen fachlichen Voraussetzung müssen wir halt auf den Charakter, auf die Persönlichkeit achten, auf den Cultural Fit oder Add und so weiter. Und da entscheiden ganz andere Dinge als noch ein Zertifikat und der tolle Uni-Abschluss. Zumal bei meinen Kandidatinnen und Kandidaten, die ich damals eingestellt habe, der Uni-Abschluss mir total egal war. Eine Hotelfachdame dabei gehabt, die mich überzeugt hat, gar keine Ahnung vom Banking. Sie arbeitet 12-Stunden-Schichten. Also jeder, der in der Hotellerie ist, weiß, in der Ausbildung arbeitest du 12-Stunden-Schichten.
Oh ja.
Meistens, ne, also wenn du an der Rezeption stehst, dann stehst du da auch. Und mach das mal in Stöckelschuhen. Also Respekt. Und sie hat es nach 12 Stunden immer noch geschafft, bei jedem Gast ein Lächeln zu zaubern. Der Spruch werde ich nie vergessen. Wenn ein Mensch gestresst und mit schlechter Laune das Hotel betritt, dann bin ich die erste Person, die diese Menschen ein Lächeln zaubert. Und das fand ich so toll. Zweiter Kandidat werde ich auch nicht vergessen. Die Eltern hatten einen Gasthof, ich glaube in der zweiten Generation schon. Der Junge, der war 24/7 dran gewöhnt, dass alles dem Gasthof untergestellt ist. Ne? Freizeit, Familienzeit, Urlaub. Und der hat halt immer mit angepackt. Den habe ich auch nie gehört, dass er gesagt hat, das mache ich jetzt nicht oder ich lasse die Arbeit auf morgen liegen. Ein anderer war dabei, der immer schon so eine Art Marktschreier war, aber Menschen unterhalten konnte. Und ja, die haben halt alle Sachen mitgebracht, die normalen Bewerber nicht hatten. Nichts gegen die. Aber das war der erste Social Proof, dass Recruiting und HR tatsächlich mehr menschlicher sein darf, als es zu dem Zeitpunkt halt war. Und dann habe ich damals die Idee gehabt, wenn ich mich selbstständig mache, werde ich unter anderem eine Firma für Recruiting, HR-Themen, Entwicklung und sowas gründen. Da sind wir heute.
Ja, so und so ist das Unternehmen entstanden. Also das ist, finde ich, eine super spannende Geschichte. Und lustigerweise ist es tatsächlich so ähnlich, wie es bei mir auch gewesen ist. Weil ich komme ja aus der IT, ich habe eine Entwicklungsabteilung geleitet und das war ein IT-Unternehmen innerhalb eines Konzerns und HR war im Konzern und die sollten dann für meine Abteilung mir Profile oder Leute suchen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. Das hat teilweise schon fachlich nicht funktioniert, mal von Menschlichkeit ganz abgesehen. Und so bin ich da irgendwie reingekommen. Also, dass ich das dann gesagt habe, das mache ich selber und mit ähnlichen Methoden. Mich würde interessieren, weil du das gesagt hast, es ist dann das erfolgreichste Team in der Bank geworden. Und es waren ja offensichtlich auch Quereinsteiger. Mhm. Wie hast du dieses, war das ein Bauchgefühl oder hast du tatsächlich auch methodisch, bist du da dran gegangen, wenn du dir die Leute ausgesucht hast?
Da war von beidem was dabei natürlich. Also ganz viel Methodik dabei, aber ich konnte noch nie diese Standardbewerbungsfragen leiden. Das Ding bei Bewerbungsfragen ist, du kannst ruhig den Standard nehmen. Ne? Frag ruhig Stärken, Schwächen, frag ruhig, wo bist du in 5 Jahren. Aber stell diese Fragen nicht nur, damit du Fragen stellst. Also du musst mit den Antworten was machen können. Das muss halt zum Job passen. Und manchmal hört sich das so an, als ob das ein Rant sein soll, aber das ist es ja nicht. Und in vielen Unternehmen ist es ja auch so, dass sehr viele Menschen mit wenig Erfahrung in der HR sitzen oder halt mit ganz vielen anderen Sachen betraut sind einfach.
Ja.
Und wenn die HR auch nicht die Ressourcen und die Relevanz genießt, die sie genießen müsste eigentlich, weil ja alle Unternehmer sagen, Menschen sind ja total wichtig für uns und wir sind ja hier eine Familie, dann muss man das auch leben. Aber wenn du da 1.000 Mitarbeiter hast, reichen da 3 Personen in der HR-Abteilung nicht, die dann Abrechnung machen sollen, Verträge, Zeit, Recruiting, Bewerbungsgespräch, Mitarbeiterentwicklung, ne, das funktioniert nicht. Aber ich hatte damals schon die Methodik, ich kannte damals schon Eignungsdiagnostik, wusste schon, dass verhaltensbezogene Fragen viel mehr bringen als dieses einfach runterrasseln, wobei ich dann auch nicht so Fragen stelle wie, beschreiben Sie mir den Geschmack der Farbe Rot und welches Tier wären Sie, wenn Sie eins wären. Das bringt ja nichts, aber wenn du eine situative Frage hast, ne, wie gehst du zu, wann hattest du das letzte Mal einen Konflikt in einem Team, wo du das Gefühl hast, dass du überstimmt wirst? So, hört sich erstmal toll an, ja, ist auch keiner darauf vorbereitet auf so eine Frage. Dann kann ich mich loben, dass ich sie stelle, aber ich muss auch was mit der Antwort machen können. Diese Antwort muss zu diesem Job irgendwie passen, zu einer Situation, die oft in diesem Job, in dieser Rolle entstehen wird. Und dann wird es ja ehrlich. Also du musst ja auch in der Lage sein, aus das, was wir hier gerade machen, genug Informationen zu bekommen, damit ich dich bewerten kann. Und du gehst nach Hause und denkst dir, das war mal ein anderes Gespräch, das hat mal Spaß gemacht.
Ja, genau.
Dann ist das ja schon was Cooles.
Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, dass das eben dazu passen muss zu dem Job. Das heißt, ich muss mir vorher aber ja auch genau klar darüber sein, was soll diese Person denn machen? Was sind dafür neben den
Danke.
fachlichen Kompetenzen? Was für Skills braucht man da eigentlich? Und wie kann ich das denn im Gespräch erfragen? Und dann ergeben sich genau solche Gespräche. Und es geht ja wirklich auch darum, auf Augenhöhe sich kennenzulernen und echt zu bewerten oder rauszufinden, passen wir zusammen? Denn es soll ja eine tragfähige und langfristige Beziehung dann auch tatsächlich werden.
Genau. Also das, die meisten Unternehmen machen das ja umgekehrt, wollen prüfen die Fachlichkeit oder haben den Fokus darauf, um ja bloß wirklich eine fast schon Garantie für die Arbeitsleistung zu bekommen. Wir wollen ja Gegenwert für das Geld haben, was wir bezahlen. Das muss schon mal geframed sein. Und wenn dann der Mensch auch noch nett ist oder zu uns passt, dann ist ja alles gut. Das ist ja nur kurz gedacht. Also wenn du wirklich eine performante Position hast, wo ganz schnell Ergebnisse geschaffen werden müssen, dann wäre das sogar auch noch okay. Aber das Problem, was ein Unternehmen heute hat, für das es Mitarbeiter sucht, das Problem mag sich ja nächstes Jahr ändern. Ja, da musst du ja auch noch dran denken. Wenn du heute das Problem löst, dann hast du eh zu spät angefangen, zu suchen. Aber wohin soll sich dieser Mensch denn entwickeln? Und wohin entwickelt sich das Unternehmen mit den verschiedenen Menschen? Welche Probleme haben wir nächstes Jahr, die deine Fähigkeiten, die du heute bringst, uns auch noch eine Unterstützung sein können? Und dann wird das ja dann doch nicht so eine einfache Geschichte. Da muss man sich ja doch mit Menschen beschäftigen und vorher vielleicht ein paar Gespräche führen über die Rolle, über die Führungskraft, über das Team. Ja, also wenn überall da, wo mehr als eine Person zusammenarbeitet oder mehr als ein Mitarbeiter da ist, dann muss man halt auch mal gucken, Kompatibilität von Menschen. Wie kommen die beiden zurecht? Und wenn es halt ein Team von 10 Leuten ist und einer von uns beiden kommt da gerade neu rein, bringen wir was mit, was das Team noch nicht hat? Sind wir eine Bereicherung? Sind wir ein Störfaktor? Sind wir aber das 11. Mal die gleiche Ansammlung von Soft Skills, die es da gibt? Das sind ja so Fragen, mit denen müsste man sich halt frühzeitig beschäftigen. Und dann stellt man fest, dass das ganze Thema doch gar nicht so einfach ist. Und vielleicht der 22-jährige Student, den man ja einfach so in diese Position gesetzt hat, vielleicht doch nicht die richtige Besetzung ist.
Ja, ich finde, du hast es so super auf den Punkt gebracht. Aber kommen wir mal auf den Punkt, als du so deine ersten Erfahrungen mit den Headhuntern gemacht hast. Und du sagst ja, und das sieht man auch ja auch auf eurer Website, wenn man bei euch auf die Website geht, finde ich total, ihr habt eine Vision, eine Mission, aber eben auch, dass ihr die Dinge anders macht. Wie macht ihr das? Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt in so einer Situation, ich bräuchte dringend jemanden, ganz speziell würde kommen und würde sagen, was weiß ich, irgendwie, ich bin ja hauptsächlich im IT- und Tech-Bereich unterwegs, wir brauchen ganz dringend ein paar Softwareentwickler. Wie gehst du vor? Und worin unterscheidest du dich oder unterscheidet ihr euch? Ihr seid ja eine Firma, ein Team. Worin unterscheidet ihr euch von anderen Headhuntern, Personalberatern?
Also vorweg erstmal, ne, sind ja noch ein paar andere. Also, dass man mein Gesicht sieht, ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Also ich wollte ja nie das Gesicht werden.
Aber
War ja
das
auch nicht
bist
so
du, oder?
dieser.
Ich weiß gar nicht,
Das,
ob ich
das, äh,
jemand
irgendwann, irgendwann bin ich
anspreche.
dann, bin ich dann geworden, weil es keiner werden wollte. Ich war ja gar nicht Social Media affin und jetzt denke ich mir, auch mein Gott, hätte ich mal 5 Jahre oder 10 Jahre vorher angefangen. Aber nein, aber es gibt ja in dieser Headhunter, also Headhunter machen ja klassisch Executive Search, also wirklich. Ne, ganz, ganz hohe Position, C-Level, Aufsichtsräte und so weiter. Nicht jeder, der einen Anruf kriegt von einem Personalberater, muss jetzt irgendwie sich besonders vorkommen, weil er sagt, oh, ich habe einen Headhunter angerufen. Das muss ich vorweg schicken. Also die meisten Leute erzählen dann im Freundes- und Bekanntenkreis bei der Grillparty, mich hat ein Headhunter angerufen. Und ich höre mir da, oft sage ich da nichts zu und höre mir das dann an und denke mir so, nein, das war kein Headhunter. Und ich weiß ganz genau, wie diese Leute dann arbeiten. Aber der klassische Headhunter hat eine Position zu besetzen, eine Position für eine leitende Position, Geschäftsführung oder was auch immer, bekommt heute sogar ein bisschen mehr als vorher. Aber sagen wir mal so um die 30% des Gehaltspaketes. Da gibt es viele Unterschiede mit Boni, ohne, also mittlerweile schon fast nur noch mit dazu. Dann kann man das Auto rechnen und so weiter. Dann macht man ein Paket und wir sagen jetzt mal, das Paket sind 200.000 Euro. Also dann bekommt der Headhunter davon 30%, das sind 60.000 Euro. Das ist das Erste. So, auf dem Weg zur Besetzung der Stelle gibt es natürlich jede Menge Briefings, Austausch und Wenn du jetzt die Kundin eines normalen Headhunters wärst, dann würdest du die Profile anonymisiert bekommen. Dann bekommst du kein Foto, keine Kontaktdaten, kein gar nichts. Dann wird halt alles, also unheimlich viele Daten werden abgeglichen. Und dann denkst du dir, ja, super, könnte passen. Ja, mach mal ein Gespräch. Dann gibt es halt ein Gespräch. Das muss ja dann immer auch total hinter verschlossenen Türen sein und total mystisch aufgebaut sein. Und irgendwann ist dann diese Position mal besetzt, ja, und dann überweist du 60.000 Euro. Wenn du Pech hast, dann sagt der Headhunter, ja, der Kandidat möchte aber 250.000 Euro haben. Und zack, geht das einfach in die Höhe. Und bis dahin hast du irgendwelche Kandidaten bekommen oder Profile. So, das gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Wenn man jetzt mal den Begriff Headhunter gegen Personalberater austauscht, dann wird der Trichter viel größer. Aber in der Regel ist es so, dass die überwiegende Anzahl der Leute mit einem Prozentsatz arbeiten, dann gibt es Dienstleistungen, ja, nein, und aber alles anonymisiert. Und dieses anonymisiert hat mich schon gestört. Ich wollte halt auch gern mal ein Foto sehen. Also heute bringt es mir nichts, wenn ich ein Foto sehe, will ich auch gar nicht, aber früher habe ich es gewollt, hat mich schon gestört. Dann hat mich gestört, dass alles immer so geheim war. Das hat mich total gestört. Also entweder arbeiten wir gemeinsam zusammen oder halt nicht. Aber dann müssen wir uns vertrauen. Dann hat mir das einmal einer erzählt und sagt, ja, ich weiß ja nicht, ob sie uns die Kandidaten wegnehmen und direkt kontaktieren. Ich habe gesagt, ehrlich, habe ich nicht drüber nachgedacht, aber würde ich auch nicht machen. Nur so kann ich nicht arbeiten. Also wir machen es heute nett. Ne, bei uns gibt es vorher den Preis, wird natürlich auch berechnet, so müssen halt auf Gehalt gucken, auf Region, auf den Job, wie schwer, wie einfach ist es. Und es sind nicht alle Jobs einfach, aber einfacher, als man denkt. Wir machen vorher das Preisschild dran. Jetzt in deinem 200.000 Euro Beispiel würden wir wahrscheinlich nicht 60 haben, sondern um einiges drunter liegen. Und das würdest du vorher wissen. Und wenn der Kandidat später sagen würde, ich brauche aber 300.000 und du wärst auch noch bereit, das Gehalt zu bezahlen, dann würden wir unseren Preis aber nicht ändern. Weil der Aufwand, den wir bis dahin betrieben haben, den berechnen wir. Was ihr hinterher unter euch ausklüngelt, das ist eure Sache. Ich will mir auch nicht vorwerfen lassen, dass ich vielleicht hinter verschlossenen Türen Gehälter in die Höhe treibe, was ich heute eigentlich fast jedem vorwerfen muss. So, deshalb machen wir es von Anfang an klar. Wirtschaftlich manchmal auch eine dumme Entscheidung, gebe ich ehrlich zu, aber eine sehr vertrauensvolle. Wenn du vorher den Preis kennst und wir sagen, pass auf, du zahlst uns nicht bei Erfolg, sondern wir splitten das nach Milestones oder nach Monaten und jeden Monat, ich komme ja aus dem Banking und aus der Liquidität, ich mag Liquidität und wir beide wissen, dass wir immer einen x-ten Teil dieses Betrages monatlich oder quartalsweise berechnen und so weiter, dann ist das eine planbare Geschichte. Und wenn wir uns dazu verpflichten, dann muss ich hier auch nicht doppelte Arbeit machen und dir Profile anonymisiert rüberschicken. Das heißt, jeder Kunde kriegt von uns die Bewerbungsunterlagen so, wie sie sind, ohne geschwärzt zu haben, ohne was verändert zu haben. Vertraglich ist das so aufgebaut. Du kannst gerne an die Kandidaten rübergehen und persönlich kontaktieren. Manchmal passiert das aus Zeitgründen, dass die Kunden sagen, hey, wir rufen den direkt selber an oder wir rufen die Dame sofort an und wir laden sie uns ein. Wir haben keine Zeit, um einen Terminabgleich zu machen. Ja, okay, dann super. Wäre ich ja doof, wenn ich mich beschweren würde. Der Preis ändert sich nicht, keiner nimmt einem was weg. Wir beide wissen, wie das Ergebnis aussehen wird. Also noch transparenter kann ich es ja dann nicht mehr machen. Hm. Und dann ist das eine einfache Geschichte.
Wobei ich das mit dieser Anonymisierung auch vor allen Dingen daher kenne, dass es viele Personalberater gibt, die einfach ohne Auftrag auch einem irgendwelche Profile...
Machen wir gar nicht. Wir haben noch nie ungefragt...
Wie auf dem orientalischen Bazar kommt mir das vor.
Wir haben noch nie ungefragt irgendeinen Lebenslauf an irgendein Unternehmen geschickt, was wir nicht kennen. Noch nie. Wird auch nicht gemacht. Das Ganze startet, wenn das Unternehmen da ist und uns den Auftrag gibt, dann wird immer neu gesucht. Klar haben wir auch Datenbank, klar kennen wir auch den einen oder anderen und klar haben wir auch Kunden, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, die sagen, hey, haltet mal die Augen offen. Ja, wir brauchen ja jetzt nicht nach 3 Jahren Zusammenarbeit immer wieder diese ganze Maschinerie. Mhm. Und wenn da mal jemand dabei ist, der zu uns passen könnte, dann winkt uns mal einmal zu. Ne? Dann schicken wir auch rüber und dann sagen wir, hey, guck dir das mal an bitte, liebe Claudia. Du hattest mir doch mal erzählt vor einem halben Jahr, dass du kurz vor dem Herbst jemanden gebrauchen könntest. Aber sonst irgendwelche Profile an Leute zu schicken und zu sagen, wir haben im Internet gesehen, dass sie Mitarbeiter suchen, ganz, ganz schlechte Verhandlungsposition. Das ist ja wie, wenn du dich bei jemandem zum Abendessen einlädst, den du nicht kennst.
Ja.
Finde ich ganz schlimm. Also ich verstehe auch die Leute, dass sie dann sagen, ich arbeite nicht gerne mit Personalberatern, weil sie einfach vorgeschädigt sind von diesen Leuten.
Ja. Und, meine Erfahrung auch, dass viele vorgeschädigt sind. Und ja, zwar sowohl auf Unternehmens- als auch auf Bewerberseite. Auch da ist es so, auf Kandidatenseite sind auch ganz, ganz viele vorgeschädigt von Personalberatern durch die Art der Ansprache, durch die Art des Umgangs miteinander, durch die Art der Kommunikation. Ich habe gesehen, dass ihr auch, also auf eurer Seite, ihr verbindet ja eben Menschen miteinander, Menschen im Unternehmen und Menschen, die Arbeit suchen oder sich verändern wollen. Mhm. Wenn ich jetzt als Bewerberin zu oder Kandidatin zu euch kommen würde und sagen würde, oh, ich will mich verändern, wie würde dann die Zusammenarbeit laufen? Passiert das, dass die Leute von sich aus auf euch zukommen?
Ja, passiert sehr, sehr häufig, also fast jeden Tag. Ich habe heute Morgen noch zwei Gespräche gehabt mit Leuten, die gesagt haben, hey, mir gefällt das ganz gut, wie ihr denkt und was ihr so macht. Das Ding ist, wir machen kein Kandidaten-Coaching. Das ist eine ganz andere Arbeit, ist eigentlich eine sehr teure Arbeit. Also wenn jemand sagt, ich mache mal Bewerbungscoaching oder so für 199 Euro, da kannst du eine Bewerbung für schreiben oder so. Ja, das ist aber halt nichts Zielführendes. Also ne, Selma Kujas hier, die Bewerbungsqueen, schöne Grüße in die Schweiz. Selma macht das richtig gut, das ist so ihr Job, ne? Und ich leite zum Beispiel alles an Selma oder halt noch ein paar andere, wenn es regional halt nicht klappt, weiter, weil das nicht so eine Sache ist, die wir machen können. Aber natürlich, wir werden vermehrt über TikTok werden wir angefragt, über LinkedIn. Sagen wir so, wenn es nicht zeitaufwendig ist, dann kümmern wir uns da selber schon drum. Klar, mit dem eigenen Interesse, dass es halt zu einer offenen Vakanz passt, die wir auch besetzen wollen. In der Regel kannst du das gar nicht machen. Es ist wirtschaftlich, ist es auch keine günstige Sache. Also so ein gutes Bewerbercoaching kostet irgendwie, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro Minimum. Ne? Und das ist aber nicht unser Business. Und ich persönlich habe Spaß daran, dass ich den Menschen vielleicht Mut mache oder ein bisschen Education geben kann über Jobs und über ihre Fähigkeiten. Aber die ganze Wissenschaft dahinter, wie baue ich das auf, wie funktioniert ein ATS, wie muss ich meinen Lebenslauf so aufbauen, dass es durch eine automatische Software durchgeht und so weiter, das ist ein ganz, ganz anderer Bereich.
Ja, aber ein gutes Stichwort, ich habe mir das fast gedacht, ich wollte einfach nur nochmal sicherheitshalber nachfragen, aber ein gutes Stichwort, diese automatisierte Software.
Ja. Aber was ich vorher noch sagen wollte, bei den Personalberatern, ne? Also ungefragt Profile irgendwo hinschicken, ist ja eine Sache. Man kann ja sein Glück versuchen und wir machen ja alle am Tag Vertrieb und Akquise. Aber ungefragt Leute zu kontaktieren und zu sagen, oh, dein Profil ist super spannend für einen unserer Kunden und den Menschen irgendwie eine Hoffnung zu machen. Nur, und jetzt kommt die Krux, nur weil man eine bestimmte Anzahl von Profilen rüberschicken muss, damit man Anspruch auf eine Teilzahlung hat. Das finde ich unverantwortlich. Da werden ganz, ganz viele Menschen werden kontaktiert. Da, einfacher Filter, ne? Man guckt, wer ist länger als 3 Jahre in einem Unternehmen und dann schreibt man dir dann und sagt, hey, Claudia, du könntest zu einem Kunden von mir passen, der sucht dich und da könntest du auch noch Führung übernehmen. Ja, was sagst du? Fühlst dich geschmeichelt, machst deine Unterlagen fertig, schickst die rüber. Der Personalberater hat jetzt einmal einen Datensatz mehr, wahrscheinlich muss er 3 oder 5 nachweisen, und damit das Unternehmen sieht, okay, das ist ein Leistungsnachweis, ich zahle dir ein bisschen was, du hast ja Aufwand gehabt. Und dann hörst du dann nie wieder was von. Und hast dir unnötig Hoffnung gemacht. Und das finde ich halt fast schon schlimmer, als ungefragt irgendwohin die Sachen zuzuleiten.
Von daher verstehe ich, also ich verstehe wirklich beide Seiten, sowohl die Unternehmensseite als auch die Bewerberseite, die häufig wirklich, also ich erlebe das auch, dass mir Menschen Geschichten erzählen, wo ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein, das gibt's ja irgendwie gar nicht. Ja,
ja, passiert.
Was ich eigentlich eingangs dich noch fragen wollte, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut dahin, weil du das gerade eben nochmal betont hast mit diesem Menschen Mut zu machen und eben auch jetzt diese Geschichte mit dieser ethischen, das ist ja fast eine ethische Frage, dass man solche Dinge nicht macht. Also für mich ist das sowas wie auch Berufsethos, wie handelt man da? Was ist eigentlich dein persönlicher Antrieb? Das heißt, was lässt dich jeden Tag motiviert aus dem Bett springen und die Arbeit machen, gerne, auch bei 34 Grad, die du jetzt machst?
Oh, das ist ganz viel und sehr, sehr viel Persönliches dabei. Also erstens ist es natürlich die Familie. Zweitens, also ich habe zwei Kinder, da als Papa bist du halt verpflichtet, einfach gutes Beispiel zu sein, guten Beispiel voranzugehen. Ich habe ein ganz klassisches Verständnis von Arbeit und Leistung, Gastarbeiterkind. Es ist vielleicht auch so ein bisschen auch diese Gastarbeiterhistorie, aus wenig viel zu machen. Machen wir uns nichts vor. Ich bin halt für ein Gastarbeiterkind privilegiert. Ja, meine Eltern haben relativ früh was aufgebaut und ich durfte und konnte studieren. Das ist ja dann auch nicht immer selbstverständlich. Aber ich wollte mich auch immer selbstständig machen. Ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Ich habe in Corporates gearbeitet. Schöne Grüße an alle, die in Corporates arbeiten und alle meine ehemaligen Kolleginnen, Kollegen und Freunde. Für mich war das halt nichts. Also ich brauche diesen Freiraum. So, Punkt eins. Punkt zwei ist, ich liebe Menschen, ehrlicherweise. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Ich erkenne sehr viel in Menschen. Ich erkenne mehr in Menschen manchmal als sie selbst. Das hatte ich als Kind, das hatte ich als Jugendlicher. Und ich mag es halt auch, Dinge zu machen, die andere vielleicht nicht machen und vielleicht auch Dinge anders zu machen, ne? Also Kevin Mayer, unser Marketing-Fachmann, der sagt immer, sei der Erste, Beste oder sei anders. Ne? Der Erste sind wir nicht, der Beste wahrscheinlich auch nicht, aber anders kann man es ja machen. Und ich bin gerne Underdog. Ich sage gerne die Dinge, die andere nicht sagen wollen oder dürfen oder können. Das sieht man dann auch täglich in den Posts. Und ich habe halt viel zu sagen. Deshalb auch täglich mindestens ein Post. Und das schon seit
Ich bin
fast
treue
2 Jahren.
Leserin, muss ich sagen. Ich bin
Vielen
wirklich
Dank.
treue Leserin. Ich denke immer, wenn ich das nicht morgens beim Frühstück schon gleich habe, denke ich, was ist los? Wo ist der Post für Teuger?
Heute war ich ein bisschen später dran, ne? Aber es gibt halt so viel zu sagen. Und man erkennt das ja halt auch bei den Menschen, ne? Also aus politischen Gründen Dinge nicht aussprechen zu wollen. Also letztens habe ich jemanden gesehen, der ist noch nicht so lange bei dem Unternehmen, wo er jetzt ist. Und jetzt hat sie gekündigt und ist jetzt woanders. Ich kenne aber die Situation des Unternehmens, ne, wie sie da hinkam. Und das war halt alles mit Hoffnung. Und jetzt verlässt sie das Team. Und du kannst aus jeder Geschichte was Gutes oder was Schlechtes machen. Also ich mag auch Hater, ne? Das ist einfach so ein bisschen Training. Aber ich persönlich habe wirklich Spaß daran, Dinge auszusprechen, die andere Menschen sich nicht trauen auszusprechen. Bin da jetzt nicht der schwarze Rächer oder sowas, aber es gibt nun mal viele Menschen auf der Welt, die nicht für sich selbst stehen wollen oder einstehen wollen. Ganz besonders in der Arbeitswelt. Und das Thema ist natürlich auch ein Thema mit Zukunft. Ja, wir ändern uns gerade. Und das ist, glaube ich, die größte Motivation, wenn ich von dieser Erde gehe. Meine Mama hat mir den Spruch beigebracht: Der Sinn des Lebens besteht darin, anderen Menschen zu helfen und sie glücklich zu machen. Und da glaube ich mit jeder Zelle daran. Und ja, wie kann ich noch mehr Menschen glücklich machen und zufriedenstellen, indem ich sie aufkläre und versuche einen guten Job zu finden oder ein besseres Team? Mehr geht da nicht.
Ja, das klingt wunderbar und ich finde, das spiegelt sich wirklich tatsächlich auch in diesen Posts wieder. Deswegen mag ich die so, weil du einfach zu denen gehörst, die auch Haltung zeigen, die eben auch Dinge aussprechen, die nicht unbedingt jeder ausspricht. Wie sieht das denn dann aus mit den Unternehmen, für die du tätig bist? Was hast du da für Ansprüche? Was sind deine Lieblingskunden und gibt es welche Unternehmen, wo du sagst, für die würde ich ums Verrecken nicht arbeiten?
Weiß ich nicht. Nee, es gibt natürlich so ein paar Unternehmen, mit denen man gerne arbeiten möchte, aufgrund von Reputation und Marke und sowas. Porsche, ne? Schöne Grüße nach Zuffenhausen. Ich würde gerne mal mit euch arbeiten und ihr könnt mich auch gerne in Fahrzeugen bezahlen, ist gar kein Problem. Oder halt ein paar. Also ich habe ja Spaß daran, wie jeder andere auch, mit einem Unternehmen zu arbeiten, dessen Produkte man selber benutzt oder benutzen möchte. So, das ist eine Ding. Aber es steht und fällt natürlich mit den Menschen auf der anderen Seite. Punkt eins. Punkt zwei. Es gibt nicht so viele, mit denen ich nicht arbeiten möchte. Wir können halt nicht alles. Also Ärzte, keine Ahnung, wie man Ärzte rekrutiert. Ich traue mir das zu. Aber dieses ganze Gesundheitswesen haben wir ja in den letzten 3 Jahren gelernt. Das ist ja so verworren und da gibt es so viele Sachen und fachlich könnten wir da gar nichts machen. Da, wo ich fachlich auch was beurteilen kann, und das ist halt sehr viel. Da habe ich natürlich Spaß daran. Meine Lieblingsunternehmen sind wirklich die, wo wir der Headcount, also wirklich diese Position zu besetzen, ist ein Ding. Aber die besten oder den meisten Spaß haben wir bei Unternehmen, wo wir die Jobarchitektur mitgestalten können. Also das heißt, die Aufgabenzusammenstellung, die Mitarbeiterentwicklung, wirklich so tief in die Soft-Skill-Analyse zu gehen und zu sagen, welche Skills haben wir denn hier unter 500 Menschen? Was können wir dann leisten? Und haben wir wirklich die richtigen Leute an der richtigen Stelle? Oder müssen wir hier ganz wilde Sachen machen? Das macht halt irre viel Spaß. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Zukunft, weil ich nicht mehr an Jobs glaube. Ich glaube, in wenigen Jahren werden wir alle nur noch Rollen haben. Wir werden mehr als eine Aufgabe in einem Unternehmen haben, mit Dynamiken, und das wird halt alles mit temporären Teams, die wir innerhalb eines Unternehmens haben, wo wir sagen, für das Problem kommt jetzt die Claudia mit dem Tolga zusammen, das machen die jetzt, und nach 3 Monaten ist es halt Claudia und Tom und Tolga und Lisa oder sowas. Das macht halt irre viel Spaß. Schlimm wird's, keinen Spaß habe ich bei Unternehmen, die glauben, wir haben den Heiligen Gral. Also nur weil du jetzt einen Headhunter oder einen Recruiter hast, ändert sich jetzt nichts. Ja, es gibt auch keine schnelle Lösung. Und wenn du ein schlechtes Unternehmen bist, dann wirst du mit uns nicht besser. Da passen wir sogar drauf auf, weil es schon 2-mal passiert ist, dass uns Kandidaten angerufen haben und gesagt haben, ich bin total enttäuscht von euch, weil das Unternehmen, was ihr da gerade vertreten wollt, das ist nicht so, wie es sich darstellt. Aber es dauert ja mit uns nicht, es geht mit uns, kann es viel schneller gehen, aber manchmal auch nicht. Und nur weil man uns bezahlt, gehören wir den Menschen nicht. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, und wie hast du es schon erlebt, dass du jemanden in ein Unternehmen gebracht hast, wo du vorher dachtest, das passt super zusammen, ist ein tolles Unternehmen, ich tue demjenigen auch was Gutes. Und es hat sich hinterher herausgestellt, dass das Unternehmen eigentlich nicht so war, wie du es dir gedacht hast?
Noch nie. Das ist nicht vorgekommen. Es ist schon vorgekommen, dass wir in der Zusammenarbeit uns schon von dem einen oder anderen Unternehmen getrennt haben. Mhm. Wir haben schon gute Antennen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, das kann man für jeden Personalberater oder in dieser HR-Umwelt sagen, die sind alle sehr aufmerksam. Also ein guter HR-Berater, Personalberater ist schon sehr, sehr empathisch. Und wir recherchieren halt Gott und die Welt, bevor wir eine Zusammenarbeit machen. Und es passiert auch mal, dass das Unternehmen sagen, können Sie uns besser darstellen, als wir sind? Können Sie sagen, wir haben tolle Führungskräfte, obwohl wir hier nur Diktatoren haben? Können wir natürlich nicht, ne? Aber dieses, ich veräpple den mal, ich mache dem mal die heile Welt, und das ist halt nicht... Also würde ich sagen, schafft keiner, hat bis jetzt auch keiner geschafft. Hm. Ich habe es noch nie gehabt, dass ein Kandidat gesagt hat, boah, das war der letzte Mist. Alle haben die Probezeit überlebt. Aber es ist schon vorgekommen, dass sich die Jobs anders entwickelt haben. Das schon. Ja. Ne, dass man gesagt hat, haben wir anders vorgestellt, aber jetzt gibt es eine wirtschaftlich andere Situation. Da müssen wir halt die Rolle ein bisschen verändern. Das passiert schon.
Gut, aber das ist ja, also ich meine, das ist das Leben. Also,
aber das andere wird auch irgendwann passieren, ne? Also das ist ja, wir haben keine Glaskugel, aber achten das schon. Ich glaube, wir haben eine Quote von 94%.
Das steht zumindest auch auf eurer Website, habe ich gelesen.
Ist auch, glaube ich, dieses Jahr im leicht verbessert, aber ist auch so ein Anspruch, den man haben sollte. Ja. Für alles andere kannst du Lebensläufe durch die Gegend schicken, dann hast du auch keine Verpflichtung.
Ja, klar, genau. Du hast ja dadurch, oder ihr habt ja dadurch, durch eure Tätigkeit, durch diese enge Zusammenarbeit auch sehr viel Einblick in viele unterschiedliche Unternehmen, vermutlich auch unterschiedlicher Größe, aus unterschiedlichen Branchen. Hm. Stichwort Fachkräftemangel. Was ist dein erster Gedanke, wenn du dieses Wort hörst und so Aussagen darüber liest und hörst? Das würde mich echt interessieren.
Das wird nicht aufgenommen. Wo soll ich da anfangen? Also Fachkräftemangel, ja, den gibt es, aber den gibt es nicht so, wie wir uns den vorstellen. Es ist komplizierter. Es ist komplizierter. Es gibt unheimlich, die Anzahl von Jobs ist über die Jahre gestiegen. Also es gibt viel mehr Jobs, als es mal gab. So. Das Thema Internet und E-Commerce und alles, was digital ist, was es früher nicht gab, das ist ja gar nicht so alt. So, Punkt ist, da entstehen neue Jobs. So. Natürlich haben wir auch regionale Probleme. Wir haben ganz viele Unternehmen, die ihr Potenzial nicht nutzen. Wir haben auch ganz viele Kandidatinnen und Kandidaten, die sich den ganzen Tag über Führungskräfte und Gehälter beschweren und über Jobs beschweren. Aber dieses Jahr sind wir so oft von Kandidaten geghostet worden wie noch nie. Das passiert auch. Leute bewerben sich, dann rufst du die sofort an. Und dann sagen die, ja, warten Sie mal, für welche Position habe ich mich denn da beworben? Ich kann mich da gar nicht erinnern. Dann denke ich mir, mein Freund, du hast vor einer Stunde deine Bewerbung abgeschickt. Das wirst du ja wohl noch wissen. Ja, habe ich ja an 6 Unternehmen gemacht. Oder sie kommen dann nicht ins Bewerbungsgespräch. Oder sie kommen nicht zum Vorortgespräch beim Kunden, weil der Kunde sagte, wir haben uns alle lieb, alles ist super. Und dann kommen Sie hier zum Kaffee vorbei, dann sehen wir uns persönlich und unterschreiben den Arbeitsvertrag persönlich. Und das passiert bei Gehältern, also wir haben im Durchschnitt, glaube ich, so irgendwo bei 80.000 Euro geht es, glaube ich, bei uns los. Drunter geht es auch, aber ich glaube, so bei 80 haben wir so ein großes Becken. Passiert aber auch bei Jobs von jenseits der 300.000, 400.000 Euro, die wir haben, wo Kandidaten sich nicht mehr melden. So, das ist halt so ein Ding, ne? Also wenn du als Kandidat dich nicht bewegen willst, dann wird's nichts. Wenn du als Unternehmen darauf pochst, dass du dich nicht verändern musst, und manchmal hast du halt Pech, wenn du ein Sanitärbetrieb mitten auf dem Land bist und du hast kein Einzugsgebiet und du willst aber, dass die Leute dahin kommen, dann wird es halt sehr, sehr schwer. Das ist halt so, ne? Dann wirst du auch den Fachkräftemangel spüren. Aber wenn du dich so ein bisschen bewegst und auch deine Potenziale und deine Ressourcen ausschöpfst und deine HR mit Befugnissen ausstattest und mit ein paar Ressourcen, dann wird die Situation in sehr vielen Unternehmen sehr viel besser. Also unterm Strich würde ich sagen, Fachkräftemangel ist definitiv nicht so dramatisch. Deutschlandweit, über alle Berufsgruppen hinweg, wie wir das immer in den Nachrichten lesen, hier und da mag der Bedarf natürlich höher sein, keine Frage.
Ja, klar, und das ist natürlich etwas, was sich angekündigt hat. Also das ist eigentlich ja etwas, was die Auswirkungen des demografischen Wandels sind.
Also ich hab ja mal diesen Porsche-Vergleich dazu immer. Wenn ich den Porsche für 10, also ein Jahr alten Porsche für 10.000 Euro suche, den werde ich nicht finden.
Genau.
Nochmal schöne Grüße an Zuffenhausen, nach Zuffenhausen, wenn ihr den habt.
Das wird noch was.
aber ich muss halt auch, es gibt halt einen Preis dafür. Und dieses Thema Mitarbeiter, es hört nicht auf, wenn die Mitarbeiter den Arbeitsvertrag unterschreiben. Spätestens dann beginnt die eigentliche Arbeit des Unternehmens. Entwickeln, glücklich machen. Ne? Wir müssen uns hier nicht alle in den Arm nehmen, das nicht. Aber gibt den Menschen einen Grund, dass die bei euch bleiben. Und das kann halt das Gehalt sein, das kann die Weiterbildung sein, das kann Flexibilität sein. Und wir haben halt ein paar politische Themen. Ja, wir haben seit 2015 haben wir so viele Flüchtlinge wie noch nie rüberbekommen. Die sind nicht alle dumm. Also für jeden, der es nicht glauben mag, da sind ganz viele schlaue Menschen dabei.
Ja.
Und da muss man halt auch mal sagen, vielleicht gar nicht mal so unwichtig, dass auch unsere Mitarbeiter Englisch sprechen, weil wir können vielleicht von dem Menschen, der ein Trauma aus Afghanistan hat, nicht erwarten, dass er Deutsch kann und schon gar nicht auf dem Niveau. Kleine Anekdote, Medizinunternehmen, Pharma, Riesenladen, sucht Data Scientisten über uns und hat dann irgendwann gesagt, ja, die müssen aber alle Deutsch sprechen. Und ich gesagt, ja, okay, aber in der Region ganz, ganz viele Menschen, die halt nicht so gut Deutsch sprechen, aber sehr viel Englisch. Nee, das können wir nicht, weil unsere Fachbereichsleiter, die sind alle alt, die können kein Englisch.
Ja.
Ja gut, dann darfst du dich halt nicht beschweren.
Genau, das ist irgendwie wirklich, das ist total, es gibt so ganz unterschiedliche Gründe dafür und ich glaube wirklich auch daran, dass man überall Lösungen findet. Nicht immer schnell und nicht immer vielleicht genau das, was sich das Unternehmen wünscht, idealerweise, aber genau. Ich glaube schon auch daran, dass man daran wirklich gut etwas verändern kann.
Glaube ich auch.
Ich habe noch eine Frage an dich, weil du als...
Bitte.
Und zwar, es gibt ja so ein paar Reizthemen auf LinkedIn, also nicht nur auf LinkedIn, sondern auch generell überhaupt in der Medienberichterstattung. Themen, wo so richtig gestritten wird und wo sich dann im Prinzip auch die Meinungen festfressen. Eins davon ist Frauenquote in Führungspositionen zum Beispiel. Oder auch strukturelle Benachteiligung von Frauen, gerade in diesem Alter zwischen 25 und 45, wo dann irgendwie so Familienzeit ist und so weiter. Ist das ein Thema, das dir in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen begegnet? Wirst du manchmal beauftragt, Frauen zu finden extra und du findest keine? Oder?
Ich leide selber darunter. Ich habe dieses Jahr zwei Einladungen für Keynotes bekommen und hab die Keynotes nicht bekommen, weil man gesagt hat, oh, sorry, Tolga, wir brauchen unbedingt eine Frau, der Veranstalter will, dass wir da eine Frau haben. Alles gut, alles gegönnt. Wir haben keinen Gender Pay Gap Fall gehabt bis jetzt, da bin ich total stolz drauf. Ich glaube, wir kommunizieren ganz klar, dass wir das auch nicht machen würden. Okay. Also keiner unserer Kunden hat gesagt, wir zahlen für eine Frau weniger. Punkt zwei, wir haben noch nie den Fall gehabt, dass ein Kunde gesagt hat, ich möchte für die Position einen Mann oder eine Frau haben. Das nicht. Umgekehrt ja, ne? Dass man sagt, also nach Möglichkeit wäre es richtig cool, wenn wir da eine Frau finden würden. Schließen Sie das bitte nicht aus. Und bei uns, wir haben keinen einzigen Filter, der irgendwie nach Geschlecht geht. Das kriegen wir gar nicht hin. Das haben wir nicht. Ich weiß aber von Kandidatinnen und Kandidaten, weiß ich das. Ich weiß aber auch, dass viele Unternehmen viel mehr, als wir wissen, wenn die Tür zu ist und die Kamera ist aus, das Thema gar nicht wollen. Also auch Geschäftsführer haben es mir schon gesagt, wenn es nach mir ginge, brauche ich das gar nicht und ist mir völlig egal und Frauen kriegen das nicht hin. Das passiert, das ist nicht schön, aber es ist menschlich. Aber dieses Thema wird ja halt auch so ein bisschen, also von beiden Seiten, also sowohl von Männern als auch von Frauen, auch gerne werbewirksam halt ausgeschlachtet. Und ehrlicherweise bei Sanna Marin, jetzt bei der finnischen Ministerpräsidentin, gab es eine Riesenwelle. Ja, sie geht feiern. Cool, hübsche Frau, junge Frau, soll feiern gehen. Wir haben aber auch Patricia Schlesinger, ne? Die das Geld vom RBB veruntreut. Dann reden wir halt nicht. Ist aber halt auch kein Mann-Frauen-Thema. Also bei Christian Lindner, ich darf ja nicht wählen. Ich habe ja einen türkischen Pass. Ne? Also ich bin ja politisch außen vor. Christian Lindner hat vor ein paar Monaten geheiratet. Da haben sich alle aufgeregt, wie der in der größten Energiekrise während des Ukraine-Krieges heiraten kann. Da muss ich sagen, aber wenn wir Sanna Marin loben dafür, dass sie feiern geht, dann müssen wir auch dem Christian Lindner von der FDP zugestehen, dass er in dem Land der christlichen Kultur auch die Ehe eingeht mit jemandem. Also das Thema ist, wie gesagt, für uns gar keins. Bei Unternehmen, wir wissen sehr viel und sehr schnell, wer es werbewirksam versucht zu propagieren. Aber diesen Widerspruch, den haben wir ja gesellschaftlich. Von daher, ich bin da außen vor mit uns und kann das an keiner Stelle beobachten, zumindest nicht bei unseren Kunden. Umgekehrt ja, haben wir die Fälle. Ne? Also mir fällt gerade ein, schöne Grüße Ines Meyer, die jetzt Mama geworden ist. Sie hat den Job gewechselt, war noch in dem alten Job tätig, hat den neuen Job angenommen. Vor Antritt hat sie erfahren, dass sie schwanger ist, hat das der neuen Firma noch gesagt und hat es in Kauf genommen, dass die Firma dann zurücktreten würde vom Vertrag. Und der Arbeitgeber hat gesagt, ja, ist doch cool. Freu dich doch, dass du ein Kind kriegst, dann beginnst du einfach 1-2 Monate, also ne, bis zur Mutterschaft oder Elternzeit und dann machst du halt Pause und dann kommst du halt wieder. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die auch richtig gut damit umgehen können. Das gibt's auch.
Das ist aber, glaube ich, also so ein Fall, ich hab das gelesen, aber dieser Fall ist, glaube ich, tatsächlich eine Ausnahme. Das ist, glaube ich,
der war schon richtig cool.
Das ist tatsächlich die Ausnahme, tatsächlich, glaube ich zumindest.
Da war sehr viel Glück dabei wahrscheinlich, aber es gibt es, ne? Und darüber muss man ja auch mal reden. Ja, ja. Über die schlechten Sachen reden wir bekanntlich sehr lange und sehr viel, aber über die guten müssen wir reden.
Finde ich auch, man muss einfach diese Beispiele, es gehört einfach, diese positiven Beispiele gehören einfach viel stärker auf den Präsentierteller, um auch anderen zu zeigen, auch anderen Unternehmen, Führungskräften, dass es halt geht und dass, wo ein Wille ist, ein Weg.
Ja, und vielleicht ein Wort zur Diversität. Also dieses ganze Diversity-Thema ist ja Gott sei Dank mehr als nur Mann-Frau. Es ist dann halt auch alt-jung und Menschen mit Beeinträchtigung, Religion, Hautfarbe und so weiter. Es ist viel komplexer, als es der eine oder andere Influencerin bei LinkedIn mal kommuniziert. Klar, jeder aus seiner Tribe, aus seiner Ecke, ist auch alles gut. Aber man muss es auch nicht überall machen. Ehrlich, ich hab da das Beispiel der Produktionsanlage. Also wenn mein Unternehmen zu 70-80% ein produzierendes Unternehmen ist, ne, dann und alle stehen an einer Maschine, nichts gegen Maschinenbediener, aber ich muss an der Maschinenbedienung, muss ich nicht divers sein, der Vorteil ist nicht da. So, Punkt aus. Ich werde divers, den Vorteil habe ich natürlich, wenn ich ein Problem habe, wenn ich stagniere, wenn ich ein Plateau erreicht habe, wenn ich neue Märkte eingehe und so weiter. Nur wenn es irgendwo läuft, dann muss ich jetzt nicht, damit ich fancy bin, irgendwas machen. Ich muss auch nicht, nur damit meine Produktionsanlagen jetzt, weiß nicht, die laufen ja nicht schneller, wenn ich alle Deutschen rausschmeiße und mir nur Ausländer hole. Also es gibt so viele falsche Baustellen, unnötige, die wir uns da aufmachen.
Ja, ja.
Aber Diversität ist halt wichtig, aber dann auch bitte dort, wo man es halt auch akzeptiert und braucht. Und man merkt es auch einem Unternehmen an, wenn es sagt, ja, wir müssen ja jetzt auch, also wenn ich sowas höre, wir müssen ja jetzt auch einen Ausländer einstellen. Wir müssen jetzt auch eine Frau einstellen. Und es ist die größte Chance, vor allem bei Frauen zwischen 25 und 35, ist ja dieses kritische Alter, könnten ja Kinder bekommen.
Genau.
Das ist die beste Gelegenheit für ein Unternehmen zu sagen, weißt du was, dieses Risiko, das gehen wir jetzt ein und dann lernen wir daraus. Und siehe da, ganz viele kaufmännische Jobs, die lassen sich um das Leben herum gestalten. Und du kannst Jobs halt auch aufteilen, dass du der jungen Mutter oder dem jungen Vater, der zu Hause ist, sagen kannst, pass auf, zwischen 8 und 11 brauchen wir dich tagsüber. Ja, wenn du das einrichten kannst, cool. dann wissen wir, du holst Kinder von der Kita und so weiter oder kochst was weiß ich was und dann brauchen wir dich aber am Nachmittag nochmal 2 Stunden und am Abend nochmal 2 Stunden und dann gestalten wir deine Aufgaben so, dass du ein messbares Ergebnis am Ende deines Quartals, deines Monats, deines Jahres haben kannst und siehe da, es funktioniert in sehr vielen Jobs und die Leute schätzen das ja, diese Lösung, die du den Menschen gibst, die ist ja so wertvoll und Menschen sind nun mal dankbar. Die werden ja nicht sagen, ich verlasse jetzt meinen Arbeitgeber, weil ich hier alles habe. Das passiert ja nicht. Und da kannst du als Unternehmen auch vielleicht mal bei der nächsten Mitarbeiterin, die mit 28 schwanger wird oder halt auch nicht oder halt ein Sabbatical machen will oder was weiß ich was, kannst du doch mal ein Pilotprojekt mal starten, um dich selber davon zu überzeugen, dass die Welt vielleicht doch gar nicht so böse ist und dass die Mitarbeiter doch ein bisschen leistungsfähig sind, wenn sie zu Hause arbeiten. Das geht alles.
Ja, genau, es geht alles. Das ist irgendwie, es gibt so viele Bereiche und die letzten 2 Jahre haben das ja auch gezeigt, wie schnell Dinge plötzlich möglich waren, weil man sie tun musste, weil es gar keine andere Möglichkeit gegeben hat. Da kommen noch viele andere Themen wie Führung im Tandem und was weiß ich, was es alles eben für kreative Lösungsmöglichkeiten gibt. Ich sehe schon, Tolga, wir müssen uns dringend, du hast ja irgendwie im Vorgespräch gesagt, es gibt so viel zu sagen und eben jetzt auch, es gibt so viel zu sagen und zu schreiben. Ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden sprechen. Ja. Deswegen, das schreit förmlich nach Wiederholung.
Sehr und gerne.
Ich würde dir gerne zum Abschluss, ich habe dir eingangs die Frage gestellt, die ich jedem stelle und jetzt zum Abschluss die ich jedem stelle. Mein Claim oder der Claim für diesen Live-Talk ist ja People, Purpose, Profit. Ja. Was verbindest du mit diesen 3 Begriffen und zwar auch in dieser Reihenfolge People, Purpose, Profit?
Boah, jetzt einer der seltenen Momente, wo ich nicht weiß, was ich sagen soll. aber ja, wirklich, das ist, also in der Reihenfolge, ich glaube, die Reihenfolge ist perfekt und besser geht's nicht. Es geht immer um Menschen, liest man bei mir auch. Es wird auch immer um Menschen gehen, in der Arbeit, nicht nur in der Arbeitswelt, aber auch da besonders und auch, dass man sich mehr als Menschen sieht. Das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Bei dem Purpose würde ich sagen, der heißt für mich, dass wir nicht alle den gleichen Purpose haben müssen, aber wir müssen den gleichen Purpose sehen und wir sollten uns nicht dort aufhalten, wo wir uns mit dem Purpose nicht identifizieren. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen einen Job machen, den sie eigentlich nicht machen wollen. Manchmal spielt das Leben einen Streich, man muss dann halt was machen. Aber da, wo man die Wahl hat, dann sollte man seinen eigenen Purpose verfolgen und sich nicht seinen wegreden lassen. Und ich glaube, diese 2 Dinge, die gehen halt auch wir sind in Deutschland oder in Europa in einer Wohlstandsregion. Wir müssen Profit machen, wir müssen emotionalen Profit machen, wir müssen aber auch wirtschaftlichen Profit machen, wenn wir gewisse Dinge haben wollen. Und da gehört nun mal die Transformation der Arbeitswelt dazu. Und auch dafür brauchst du Geld und auch dafür gehen wir in die Büros oder in die Produktionshallen. Von daher bleibt mir da gar nicht so viel zu sagen. Dein Claim ist perfekt, wenn es wenn ich ihn bewerten müsste oder wenn ich dazu was sagen müsste. Und die Reihenfolge ist, besser geht's nicht.
Ja, danke für das Kompliment. Mir, genau. Wobei natürlich auch da jeder so seinen anderen Schwerpunkt hat. Und ich finde es spannend und interessant, immer zu hören, was jedem so einfällt zu diesen Begriffen, weil das eben auch.
Die hängen halt zusammen. Also ich mache keinen Profit, wenn ich Menschen nicht verstehe und wenn ich Menschen, die richtigen Menschen an die richtigen Stühle setze und mein Purpose ist ja, dann werde ich auch immer Geld haben. Also da braucht man sich auch keine Gedanken machen, ob man Geld verdienen wird oder nicht. Von daher, die Korrelation sollte jeder, glaube ich, erkennen.
Tolga, ich danke dir. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Diejenigen, die das jetzt, die live dabei waren, sollten sich auf jeden Fall nochmal angucken, weil da waren so viele unglaublich wichtige und hilfreiche Tipps, aber auch wichtige Aussagen dabei, dass das wirklich sich lohnt, mehrfach anzuschauen. Ich danke dir und wünsche allen noch eine schöne Restwoche und ja, frohes Schwitzen.
Dankeschön. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3-Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3-Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.